herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, auch nochmal einen schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Schön, euch zu sehen. Ich begrüße auch ganz besonders die Gäste, die wir heute Morgen hier sind. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Ja, wie Jonathan schon angekündigt hat, heute ist der vierte Teil in der Philemon-Reihe. Und das Thema lautet... Muss man... Jetzt. Genau. Raus aus den Schulden. Wer von euch kennt den Mann, den ich hier angeworfen habe? Ja, genau, ich habe schon gehört, Peter Zwegert. Es waren nur ganz vereinzelt Hände hoch. Für alle Leute, die mit ihrer Zeit Sinnvolleres anstellen als Fernsehgucken, erkläre ich mal kurz, wer das ist. Das ist Peter Zwegert, der ist Schuldenberater von Beruf. Und von 2007 bis 2015 lief eine Sendung auf RTL, die hieß Raus aus den Schulden. Und dort ist dieser Peter Zwegert zu diesen Menschen hingegangen, die hoch verschuldet waren, die übermaßen sich mit Sachen eingelassen haben, Kredite aufgenommen haben und da alleine aus diesen Schulden nicht mehr rausgekommen sind. Ich stelle mir das so vor, dass wirklich Schuld ein Thema war, was ihr ganzes Leben, ihren ganzen Alltag bestimmt hat. Wenn sie morgens aufgewacht sind, hatten sie diese riesen Schulden vor Augen. Wenn sie abends ins Bett gegangen sind, konnten sie vielleicht nicht einschlafen, weil diese Schulden da waren, weil sie nicht weiter wussten, wie es weitergehen soll. Diese Schulden, die haben wirklich ihr Leben bestimmt. Und was unser Text heute mit Schulden zu tun hat, das wollen wir uns jetzt angucken. Wir lesen aus Philemon, ein Kapitel, die Verse 15 bis 19. Und ich bitte euch dazu aufzustehen, aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzt. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ich bete noch. Ja, Jesus, ich möchte danken für diese Gelegenheit heute Morgen, dass wir wirklich dein Wort hören dürfen. Ich bitte dich wirklich einen Segen, dass ja, ich wirklich das entfalten kann, was in deinem Wort drinsteckt, was du wirklich uns zu sagen hast. Ich bitte dich um Konzentration heute Morgen, bei mir, aber auch bei den Zuhörern, dass wir wirklich das, was uns sonst im Alltag beschäftigt, beiseite legen können, uns wirklich auf dich und auf dein Wort konzentrieren können. Ich bitte dich für offene Ohren und Herzen und dass du wirklich durch dein Wort Veränderung schenkst und wir dir ähnlicher werden dürfen. Amen. Dürft euch wieder sitzen. Bevor wir noch genauer in den Text einsteigen, möchte ich nochmal einen kurzen Rückblick geben, was bisher in dem Brief geschehen ist. Also der Autor war Paulus und er schreibt es selbst auch in dem Brief, er saß im Gefängnis zu der Zeit. Im Gefängnis für das Evangelium. Paulus war ein Missionar, der das Evangelium verkündet hat und das hat ihn letztendlich in Rom auch ins Gefängnis gebracht. Der Adressat dieses Briefes ist Philemon, so wie der Name des Briefes auch heißt. Und der Inhalt dieses Briefs legt nahe, dass er nicht nur für Philemon, sondern auch für die Gemeinde, in der Philemon war, bestimmt war. Zum Beispiel durch die Grüße, die dort noch hinterlassen wurden. Also das sollten wir auch im Blick behalten. Die Umstände des Briefes sind, dass dieser Brief von Tychikus zusammen mit Onesimus überbracht wird. Onesimus war ein ehemaliger Sklave von Philemon und ist im Gefängnis mit Paulus zum Glauben gekommen. Und jetzt hat Paulus diesen Brief an Philemon geschrieben, gibt ihn diesen Tychikus mit und Onesimus ist auch mit dabei. Ob er jetzt direkt dabei ist, zu sehen ist, wenn er den Brief liest oder ob er noch ein Stück weiter weggewartet hat, dass Philemon erst diesen Brief liest und dann Onesimus Empfang nimmt, wissen wir nicht, aber die Inhalte legen nahe, dass das zusammen überbracht wurde. Und der Grund, weswegen dieser Brief geschrieben wurde, als Hauptinhalt ist eigentlich die Vergebung für Onesimus. Und zwar haben wir hier so ein schönes Dreieck von den drei Hauptpersonen im Brief. Wir haben zum einen Paulus, den Autor, dann Philemon, den Adressaten und Onesimus, den Inhalt. Und aus dem Brief können wir entnehmen, dass die Beziehung zwischen Paulus und Philemon sehr innig war. Das war wirklich eine geistliche, brüderliche Beziehung, die wohl in sehr großer gegenseitiger Wertschätzung gelebt haben. Und so wie Paulus über Onesimus schreibt, können wir das auch über diese Beziehung sagen. Auch diese war sehr innig und Paulus schreibt sogar an einer Stelle, dass er ihn als seinen geistlichen Sohn ansieht. Aber da ist etwas geschehen zwischen Philemon und Onesimus. Wir wissen auch, dass Onesimus von Philemon weggelaufen ist. Er war sein ehemaliger Sklave und es muss irgendwo an einer Situation gewesen sein. Vielleicht hat Onesimus auch noch Geld gestohlen, wo Onesimus weggelaufen ist. Und in der damaligen Zeit, nach den damaligen Gesetzen, war es so, dass ein entlaufener Sklave mit dem Tod bestraft werden konnte. Also Onesimus hat etwas getan, nach damaligem Recht, wofür Philemon das Recht hatte, ihn mit dem Tod zu bestrafen. Ich stelle es mir auch so vor, dass damit er überhaupt weglaufen kann und damit er auch überhaupt sowas wie Geld stehlen kann, muss Philemon ja ein gewisses Vertrauen zu Onesimus gehabt haben. Hätte er ihm überhaupt nicht vertraut, hätte ihn wahrscheinlich besser angekettet, bewachen lassen, wie auch immer. Auf jeden Fall war ein Vertrauen da, das Onesimus genutzt hat, um wirklich abzuhauen, um Vertrauen zu brechen. Also wir haben hier so eine gebrochene Beziehung zwischen den beiden. Und Onesimus flieht daraufhin nach Rom, will da unter diesen Sklaven auch untertauchen, kommt ins Gefängnis, wo er dann Paulus begegnet und zum Glauben findet. Und jetzt kommen sie beide wieder zurück. In den Versen 1 bis 3 haben wir gelesen, dass Paulus einen sehr persönlichen Einstieg wählt. Anders zu seinen anderen Briefen, die er an die Gemeinden schreibt, ist das hier ein Brief, der an eine Einzelperson geht. Und allein wie er diesen Einstieg macht, ist schon mal ganz anders. Er nutzt gar nicht seine apostolische Autorität, sondern steigt sehr viel sanfter, sehr viel persönlicher ein, was halt auch wieder auf diese wirklich gute Beziehung zwischen Philemon und Paulus hindeutet. Das Ganze geht weiter in den Versen 4 bis 7 mit diesem persönlichen Gebet, was Paulus formuliert für Philemon, wo auch wieder diese Beziehung, diese Liebe, diese Wertschätzung rauskommt. Und in der letzten Predigt, das waren die Verse 8 bis 14, haben wir uns diese Liebe in Aktion angeguckt, wo Paulus wirklich in Liebe leitet, in Liebe kommuniziert, in Liebe für die Vergebung bittet und auch in Liebe bereit ist, seine eigenen Wünsche zurückzustellen für die Beziehung zu Onesimus und zu Philemon. Also das ist das, wo wir herkommen. Und dann steigen wir jetzt heute ein mit Vers 15. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit er ihn für immer besitzt. Diese Trennung, wissen wir jetzt, bezieht sich auf die Trennung von Onesimus und Philemon. Und direkt der Anfang hat mich etwas stutzig gemacht. Denn er schreibt hier, vielleicht. Paulus ist sich nicht ganz sicher. Er malt hier ein mögliches Szenario auf. Also die Schuld, das was Onesimus verbrochen hat, könnte am Ende dazu führen, dass er für immer bei Philemon bleibt. Ich stelle mir das so ähnlich wie so eine Weggabelung vor. Wir sitzen in der Gegenwart hier am Anfang von dem Weg und diese verschiedenen Szenarien sind Abzweige dieser Gabelung. Und die Zukunft, diese Abzweige, wo die hinführen, das ist noch ungewiss. Vielleicht könnte es so ausgehen, vielleicht könnte es so ausgehen. Was auf jeden Fall sicher ist, ist die Vergangenheit, diese Trennung, das ist passiert. Und jetzt sagt er, was daraus entstehen könnte. Was war der Grund für diese Trennung? Es war Schuld. Und es ist nicht ganz sicher, was daraus entsteht. Und so habe ich den ersten Punkt genannt für heute. Wir wissen nicht, was Gott aus unserer Schuld entstehen lässt. Vielleicht kennt ihr Personen, die andere gerne beraten und wenn man eine schwere Krise durchmacht, irgendwie eine Trennung oder sowas, dann sagt jemand, Gott wird dich da durchtragen, am Ende wird alles gut werden. Mit einer unglaublichen Sicherheit, die Zukunft kennen und was Gott daraus machen wird. Oder jemand ist schwer krank. Und dann kommt wieder eine andere Person und sagt, Gott wird dich heilen, ich bin mir sicher, am Ende wird alles gut werden und du wirst von ihm geheilt werden. Da gibt's keinen Zweifel dran. Ich tue mich mit diesen Aussagen etwas schwer. Diese absolute Sicherheit, was die Zukunft angeht und was Gott machen wird. Und wir sehen, selbst Paulus hat hier eine gewisse Unsicherheit. Er gibt dieses vielleicht an. Der Paulus, der wirklich einer der Hauptautoren im Neuen Testament ist, der direkt inspirierte Worte von Gott mitgegeben bekommen hat, dem Jesus persönlich begegnet ist, der persönlich von Jesus bekehrt wurde. Dieser Paulus schreibt hier von einer gewissen Unsicherheit. Aber er drückt nicht nur seine Unsicherheit aus. Er drückt auch noch seine Liebe aus. In Vers 13 hatten wir gelesen, ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Also Paulus hat hier schon seinen persönlichen Wunsch ausgedrückt, dass Onesimus bei ihm bleibt. Er hatte ihn wirklich sehr lieb gewonnen. Aber er sagt auch, er kann es akzeptieren oder es ist auch ein mögliches Szenario, dass er einfach bei Philemon bleibt. Er stellt sich selbst und seine eigenen Wünsche zurück und erkennt an, was Gottes Plan sein könnte. Natürlich wäre Paulus an der Stelle mit Gottes Plan einverstanden. Ein interessantes Detail ist auch noch, dass er hier sagt, damit du ihn für immer besitzt. Dieses immer ist das griechische Adjektiv von dem Wort Äon, also man kennt es auch von Äonen. Und das könnte jetzt zwei Dinge bedeuten. Zum einen, das heißt für immer in diesem zeitlichen Kontext auf dieser Erde, dass er in dieser Zeit für immer bei dir bleibt, solange dieser halt andauert. Oder es drückt vielleicht auch aus, dass da etwas geschehen ist, wo diese ewige Verbundenheit bleibt. Dass Onesimus Christ geworden ist, Jesus ist sein Herr geworden und von Philemon wissen wir das auch. Und dadurch sind sie beide wirklich gleichgestellt, sind sie Brüder, haben diese Verbindung und besitzen sich im Prinzip gegenseitig, bleiben beieinander. Der Vers 15 ist aber auch die Einleitung für den nächsten Vers. Da sagt er nämlich, Vers 16, nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Die Sklaven damals waren wie Besitz, im Prinzip ähnlich einem Gegenstand. Deswegen ja auch, wenn er etwas falsch gemacht hatte, konnte man ihn mit dem Tod bestrafen, ohne dass etwas davon passiert wurde. Auf der anderen Seite war es natürlich auch so, dass das viel alltäglicher war, zumindest als in unserer Kultur, die Sklaverei. Und Sklaven konnten auch Ärzte sein, konnten Lehrer sein, waren aber einfach einem Herrn zugeordnet. Und jetzt ist von dieser Position des Sklaven etwas ausgegangen. Nämlich sagt er, nicht länger als einen Sklaven, sondern als einen geliebten Bruder. Was ist da passiert? Was ist da passiert, dass es von einem Sklaven, von einem Untergebenen, nicht nur zu einem Bruder wird, sogar zu einem geliebten Bruder? Onesimus hat Schuld auf sich geladen. Vor Philemon, weil er von ihm weggeladen ist. Aber noch viel wichtiger, er hat vor Gott Schuld auf sich geladen. Und wir kennen das Prinzip aus der Bibel, das heißt, Schuld muss bezahlt werden. Wir kennen das auch in der Welt hier. Wenn wir zusammen irgendwie einkaufen gehen, ich und du willst gerne ein paar neue Turnschuhe haben und hast gerade kein Geld bei dir, kann ich sagen, ja, ich kann dir das Geld leihen, hier hast du 100 Euro und ich bezahle sie direkt für dich und du hast die neuen Turnschuhe. Zahlst du mir irgendwann wieder zurück. Und sagt, ah, ihr bezahlt sie mir aber nie zurück. Dann kann man sagen, ah, die Schulden müssen ja gar nicht bezahlt werden. Doch, sie wurden in dem Fall von mir bezahlt. Letztendlich habe ich in dem Fall 100 Euro weniger im Portemonnaie. Irgendwer trägt am Ende diese Schuld. Auch bei einer Insolvenz könnte man ja meinen, ah, wenn jemand insolvent geht, dann muss er seine Schulden nicht bezahlen. Nein, es sind letztendlich die Gläubiger, die dann an der Stelle die Schuld dafür tragen. Diese Schuld muss gezahlt werden. Aber jetzt mit Geld, das kann man ja vielleicht nochmal irgendwie wieder gut machen. Also da kann man sich vorstellen, da geht man irgendwie arbeiten und dann schafft man es doch, das irgendwie wieder auszugleichen, diese Schuld auszutilgen. Ich will ein anderes Beispiel bringen. Ich bin mit Esther verheiratet Und jetzt geschieht es vielleicht eines Tages so, also nur ein Beispiel ausgedacht, dass mir eine sehr schöne Frau begegnet und ich werde verführt und ich begehe Ehebruch. Kann ich diese Schuld irgendwie wieder gut machen? Kann ich sagen, weil ich ja doch die letzten 1000 Tage treu war, kann ich jetzt diesen einen Tag untreu bleiben? Ist da irgendwas, was ich tun kann, um das ungeschehen zu machen? Nein, diese Schuld wird bleiben. Selbst wenn sie mir vergibt und wir weiter zusammenbleiben und verheiratet bleiben, ist immer noch irgendwo diese Schuld im Raum. Und auch wenn es wieder sehr gut werden kann, ist es wahrscheinlich nie genauso wie vorher. Also es gibt Schuld, die wir nicht wieder gut machen können. Und wie ist es jetzt bei Gott, wenn wir Schuld vor Gott auf uns geladen haben? Was können wir denn tun? Was können wir einem heiligen und großen Gott geben, dass wir wirklich unsere Schuld loswerden? Die Antwort ist, wir können nichts tun. Wir können nicht sagen, wir waren diese 1000 Tage treu und jetzt darf ich doch irgendwie mal schlecht über jemand anders reden, jetzt darf ich doch mal eine Notlüge rausbringen oder jetzt darf ich es da mal mit der Steuer nicht so genau nehmen. Denkt euch was auch immer aus, was Schuld vor Gott ist. Und die Antwort ist, es gibt nichts, was wir ihm bringen können. Das ist nichts, was wir tun können. Auf der anderen Seite wissen wir, dass diese Schuld aber bezahlt werden muss. Was ist jetzt die Lösung? Die Lösung ist, wie in meinem Beispiel für die 100 Euro, jemand anders muss bezahlen. Diese Schuld muss bezahlt werden, wir haben diese Schuld und deswegen muss jemand anders bezahlen. Und diese andere Person ist Jesus. Jesus hat diese Schuld am Kreuz für uns getragen. Er hat für dich und mich diese Schuld getragen. Er hat es ertragen, in diesem Moment von Gott getrennt zu sein und wirklich diese ganze Schuld auf sich zu nehmen. Und zwar das, was du und ich in unserem Leben verbockt haben, was wir falsch gemacht haben, wo wir wirklich Schuld vor uns aufgeladen haben, was ihn dort ans Kreuz gehängt hat. Das ist erstmal etwas, was wir akzeptieren müssen, akzeptieren dürfen, uns darüber freuen dürfen, dass wir es nicht selbst tragen mussten, sondern dass er es getragen hat. Aber es ist nicht dabei geblieben. Es ist nicht dabei geblieben, dass er einfach nur am Kreuz gestorben ist, sondern er ist auch wieder auferstanden. Er hat wirklich diesen Tod besiegt und er wurde von Gott, dem Vater, persönlich bestätigt als Gottes Sohn, als der, der wirklich als einziger dazu in der Lage war, diese Schuld zu tragen. Der, dieses perfekte Opferlamm, was dazu nötig war, wirklich Gottes Zorn zu besänftigen. Und wenn du deine Schuld vor Gott bekennst, wenn du ihn wirklich aus Herzen um Vergebung bittest und Jesus als deinen Herrn in deinem Leben annimmst, dann gilt für dich, was in 2. Korinther in Vers 17 steht. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das ist jetzt hier die Übersetzung aus Elberfelder. In Luther kennen wir es als neue Kreatur. Und das finde ich nochmal ein bisschen prägnanter. Genau, da komme ich nämlich gleich zu, wie der Punkt heißt. Es ist etwas neu geworden. Wir sind neu geworden mit Christus und das ist auch damals mit Onesimus geschehen. Er ist neu geworden. Er ist nicht länger verloren, nicht länger verloren vor Gott. Er ist gerettet, er ist befreit. Diese Fesseln dieser Sklaverei konnte er hinter sich lassen, diese Sklaverei der Sünde, und konnte wirklich Gottes geliebte Kind werden durch diesen Tod am Kreuz. Und das ist der Punkt, mein 2. Punkt für heute, eine neue Kreatur durch bezahlte Schuld. Er ist diese neue Kreatur, diese neue Schöpfung, dadurch, dass seine Schuld vor Gott bezahlt worden ist. Ich stelle mir das vor wie auf einem kleinen Boot, was auf hoher See ist und was in Seenot gerät. Und da ist ja auch nichts, was wir tun können, um uns irgendwie aus dieser Lage zu befreien. Und dann kommt dieser Helikopter an und rettet uns aus dieser Notlage. Und wir kriegen ein neues Leben geschenkt. Wir gehen nicht in diesen Wellen unter, sondern wir dürfen wirklich mit dem Helikopter in Sicherheit kommen. Wir wurden gerettet. Und so ist Onesimus auch etwas völlig Neues. Er kann ein neues Leben beginnen. Er ist kein Sklave mehr, er ist ein geliebter Bruder. Seine Schuld wurde ein für alle Mal bezahlt. Er ist raus aus den Schulden, so wie es auch das Thema für heute ist. Und so schreibt Paulus weiter, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich. Besonders für mich, weil wir schon gelesen haben, wie viel Onesimus Paulus bedeutet. Er ist für ihn wie ein geistlicher Sohn geworden. Er möchte ihn am liebsten bei sich behalten. An anderer Stelle schreibt er ist für ihn wie sein Herz. Wörtlich auch seine Eingeweide. Also etwas, was ihn wirklich ausmacht, was ihm sehr, sehr nahe steht. Und wie viel mehr aber auch für dich, wenn wir uns jetzt diese Vorgeschichte angucken zwischen Philemon und Onesimus. Dieser Vertrauensbruch, was dort geschehen ist. Und dass das wieder zusammenkommt, dass das Heilung erfolgt. Wie viel mehr kann es dann Philemon noch genießen, dass er jetzt einen geliebten Bruder hat in Onesimus. Und so schreibt er weiter, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Da gibt es jetzt verschiedene Interpretationen. Mir gefällt eigentlich die am besten. Das heißt, im Fleisch, das ist das Weltliche, das ist die tägliche Zusammenarbeit. Da drin sind sie jetzt also vereint, da sind sie Brüder, sie haben ein brüderliches Miteinander in dieser täglichen Zusammenarbeit, als auch im Herrn, also auch wie im Dienst für Gott, für das, was sie wirklich direkt in Gottes Reich investieren, auch dort sind sie Brüder, Brüder in Ewigkeit. Der nächste Vers, Vers 17, wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst. Das ist eigentlich nach dem, was wir gelesen haben, wie die Beziehung zwischen Paulus und Philemon ist, eine große Untertreibung. Also wir haben diesen sehr persönlichen Einstieg gesehen, dieses sehr persönliche Gebet. Und auch die Art und Weise einfach, wie Paulus über Philemon spricht, wie er ihn anerkennt, wie er wirklich vor Gott für sein Leben, für sein Werk, für die Gemeinde dankt, dann sehen wir da eine tiefe Verbundenheit. Und dann zu sagen, ja, wenn du mich für deinen Gefährten hältst, es war völlig klar, dass er nicht nur ein Gefährte ist, das ist wirklich eine sehr brüderliche, eine sehr intime Beziehung zwischen Philemon und Paulus gab. Aber darauf baut er auf und schreibt dann, so nimm ihn auf, wie du mich aufgenommen hast. Und da musste ich an eine kleine Anekdote denken, als ich und Esther frisch zusammen waren, ich glaube es war so 2-3 Wochen später, da bin ich auf eine Jugendfreizeit mitgegangen. Ich habe damals für die Truppe die Küche geleitet und habe dort gekocht und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, halt, als ihr frisch zusammen wart, ich war und bin es immer noch sehr, sehr verliebt, aber damals war es gefühlsmäßig noch mal stärker und dann natürlich direkt für 2 Wochen getrennt zu sein, sich nicht zu sehen, das war eine Herausforderung. Und wir haben regelmäßig telefoniert, das war gut. Auf jeden Fall, als wir uns dann wieder gesehen haben, habe ich sie, ich glaube, so fest umarmt, wie ich noch nie jemand umarmt habe. Sie hat an dem Abend auch nichts gesagt, aber später hat sie mir gesagt, das war zu fest, also das soll ich nicht mehr so machen. Ja, aber es war klar, ich habe mich sehr, sehr gefreut, sie wiederzusehen. Ich habe sie sehr fest in meine Arme geschlossen, habe sie aufgenommen in meine Arme. Und wie würdet ihr jemanden begrüßen, wie würdet ihr jemanden empfangen, von dem ihr wisst, er hat euch zum Glauben geführt. Er hat euch auf diesem Weg begleitet, dass ihr wirklich mit Gott versöhnt werdet. So eine Person, die euch in diesem Punkt wirklich sehr nahe steht, die würdet ihr doch sehr herzlich empfangen, würdet euch sehr freuen, würdet euch geehrt fühlen, wenn sie zu Besuch kommt, weil ihr einfach dankbar seid, dass diese Person euch begleitet hat. Und das sagt Paulus jetzt. Nimm ihn auf, wie du mich aufgenommen hast. Wir wissen aus den nächsten Versen, dass Paulus eine entscheidende Rolle daran hatte, dass Philemon zum Glauben kommt. Und das ist etwas, wo ich mir vorstelle, dass Philemon sehr, sehr dankbar dafür war und mit Paulus sehr verbunden war. Und wenn Paulus vorher gekommen wäre, hätte er ihm wahrscheinlich ein tolles Festmahl bereitet, hätte ihn, ja, ganz fest umarmt und hätte ihn aufgenommen und wäre sehr froh geworden. Und in dieser Art und Weise soll er nun auch Onesimus aufnehmen. Da, wo dieser Beziehungsbruch war, dieser Vertrauensbruch, vielleicht noch ein gewisser Groll, ein gewisser Zorn, soll er ihn aufnehmen, wie eigentlich einen geliebten Bruder, der ihn zum Glauben geführt hat. Weil seine Schuld bezahlt wurde von Jesus vor Gott aus Liebe und weil ein anderer Bruder sich für ihn einsetzt, auch aus Liebe. Seine Schuld vor Gott ist bezahlt, aber da ist ja noch die Schuld vor Philemon. Er hat ja noch nichts direkt davon mitbekommen, was dort im Gefängnis geschehen ist. Und dazu lesen wir weiter in Vers 18. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat und dir etwas schuldig ist, so rechne es mir an. So eine Schuld, die kann schwer wiegen, die kann einen richtig erdrücken, das kann eine Last sein. Auf Gott können wir uns zu 100% verlassen. Er steht zu seinem Wort. Wenn wir wirklich seine Vergebung annehmen, dann ist uns vergeben, dann müssen wir uns ja nicht Sorgen darüber machen, dass er sich das noch irgendwie anders überlegt. Aber auf Menschen sind keine Götter, können wir uns nicht zu 100% verlassen. Selbst auf Christen nicht. Und auch wenn Onesimus wirklich diese neue Kreatur, diese neue Schöpfung ist, so konnte Paulus sich nicht ganz sicher sein, ob Philemon noch irgendeine Art Groll gegen ihn hegt, von dem, was geschehen ist. So sagt er, wenn da noch etwas zwischen euch steht, dann rechne es mir an. Dann übertragt diese Schuld auf mich. Und das ist mein dritter Punkt. Sorge dich um die Schulden deines Nächsten. Paulus kehrt nicht diese Schulden unter den Teppich. Er sagt nicht, ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Er weiß genau um dieses Prinzip, dass Schulden bezahlt werden muss. Aber er sagt jetzt nicht, ja, jetzt vergiss es doch einfach oder trag du doch einfach die Schuld, sondern übertrag mir die Schuld. Ich will das übernehmen, was er dir schuldig ist. Tu so, ob hätte ich es direkt getan und lass es weg von Onesimus. Er kümmert sich wirklich um Onesimus. Er lebt das, was wir auch letzte Woche gehört haben, die Lasten des anderen tragen. Er sagt es direkt, rechne es mir an. Und er verleiht dem Ganzen sogar noch im nächsten Vers Nachdruck. Er schreibt, ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Wir wissen es aus den Briefen, dass große Teile davon, auch wenn sie von Gott inspiriert sind und direkt an Paulus weitergegeben, doch von Paulus diktiert wurden. Das heißt, es war jemand anders hat die Handbewegung der Schrift gemacht, auch wenn die Worte von Paulus kamen. Aber es gibt immer wieder Stellen, die direkt von Paulus geschrieben wurden, an denen seine eigene Handschrift sichtbar wurde. Zum einen natürlich, um den Brief zu verifizieren, dass er wirklich von Paulus ist, aber auch zur anderen Seite, um klarzumachen, dass Punkte besonders wichtig sind, wie hier. Er schreibt, ich habe es mit eigener Hand geschrieben, ich will bezahlen. Er lässt keinen Zweifel mehr darüber, dass er das ernst meint. Ja, er wirft alles in diese Waagschale, um wirklich zu sagen, okay, nein, ich meine es ernst. Ich will diese Schulden übernehmen. Ich will, dass diese Beziehung zwischen euch, dass die wieder gut wird, dass die wieder heil wird. Ich will alles in meiner Macht dafür tun, diese Lasten des anderen zu tragen. Paulus hat das wirklich gelebt, wie wir das hier machen. Feststellen. Dann haben wir aber noch den zweiten Teil dieses Verses. Wo er schreibt, ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Und es ging mir so, wie schon mal in der letzten Predigt mit dem Vers 8, dass mein erster Eindruck davon war, dass diese Aussage etwas plump ist. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Also sag das ja doch. Wenn es ja nicht zu sagen braucht, dann lässt das einfach weg. Aber wenn es ja doch sagt, dann kann er sich diese Einleitung sparen. Aber auch hier bei nächstem Nachdenken muss ich sagen, es war ja kein Gespräch, was stattgefunden hat, sondern es war ein Brief. Und nehmen wir mal an, ihr seid Paulus und euch sind diese zwei Punkte besonders wichtig. Zum einen das Vertrauen hervorzuheben, was ihr zu Philemon habt. Und zum anderen ist dieser Brief ja vielleicht nicht nur für Philemon, sondern auch für den Kontext der Gemeinde bestimmt. Und dann wirklich daran zu erinnern, dass diese Schulden im Verhältnis stehen. Dass ja auch Philemon Paulus sehr viel zu verdanken hat, sogar sich selbst ihm schuldig ist. Ist klar, diese beiden Ereignisse werden miteinander in Verbindung gebracht. Und es war wichtig für Paulus, das in Verbindung zu bringen. Das Kreuz ist etwas zu Wichtiges und was dort geschehen ist, um es aus diesem Kontext dieser Schulden rauszulassen. Wenn wir über die Schulden deines Nächsten reden, die der hat, müssen wir es eigentlich immer in den Kontext dieses Kreuzes setzen und was wir dort für eine Gnade erfahren haben, um das richtig einzuordnen, damit unsere Herzen nicht hart bleiben und wir auf unserem Recht bestehen, sondern wirklich gnädig sein können, so wie Gott selbst gnädig ist, weil wir immer eine viel, viel größere Gnade vor Augen haben, die wir selbst erfahren dürfen. Und ich finde es beeindruckend, wie Paulus sich diese Schulden von Onesimus selbst auflädt. Er sagt, nein, es ist jetzt, soll sich nicht so anstellen und ist doch alles gar nicht so wild, sondern sagt, nein, ich will es tragen, wenn es wichtig ist. Wenn es für dich wichtig ist. Aber bedenke auch, dass du einen sehr großen Teil dieser Schulden erlassen bekommen hast. Und vielleicht hilft dir das Ganze nochmal einzuordnen. Zum Schluss möchte ich die drei Punkte nochmal etwas zusammenfassen. Also der erste Punkt, wir wissen nicht, was Gott aus unserer Schuld entstehen lässt. Wir möchten ja immer gerne wissen, was die Zukunft so bringt, aber gewisse Teile sind einfach in Ungewissheit gelassen. Es ist etwas, wo wir eine Spannung aushalten müssen. Das sagt das Wort ja auch, Spannung, es bleibt auch spannend. Manchmal ist es auch gut, dass etwas ungewiss ist. Wir wissen, wo wir herkommen und was Jesus für uns getan hat, das ist wichtig. Was in Zukunft kommen wird, jetzt ganz konkret die nächsten Tage oder sowas, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Wichtig ist wirklich, dass wir ihm treu bleiben. Zweiter Punkt, eine neue Kreatur durch bezahlte Schuld. Diese ganz neue Schöpfung, dieser alte Adam ist vergangen. Wir sind wirklich etwas ganz Neues geworden, dadurch, dass Jesus für uns da in die Bresche gesprungen ist, dass er das getragen hat, was wir nicht hätten tragen können. Und das sollte uns wirklich bewusst werden, ja, dass jemand anders diese Schuld, die so unendlich groß auf uns liegt, dass die getragen wurde. Und so können wir, glaube ich, auch viel leichter mit dem umgehen, was Leute unschuldig sind. Und der dritte Punkt, sorge dich um die Schulden deines Nächsten. Das hilft, glaube ich, nicht nur, dass man um sich selbst kreist, dass man immer denkt, was kann man sich als Nächstes Gutes tun, sondern wirklich diesen Horizont zu erweitern. Wo ist mein Nächster? Wo ist da Schuld? Und wie kann ich das konkret angehen? Wie kann ich da helfen, diese Lasten zu tragen, weil doch meine Lasten schon viel mehr getragen wurden? Jetzt möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir einfach für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir immer wieder lesen dürfen, ja, wie du wirklich Menschen verändert hast, wie du Paulus verändert hast und was er für Worte geschrieben hat, wie wichtig ihm einfach die Beziehung zu Onesimus geworden ist, dass er sich für seinen Bruder eingesetzt hat und wirklich auch wollte, dass diese Beziehung zu Philemon heil wird. Ich danke dir wirklich, dass du unsere Schulden bezahlt hast. Ich danke dir, dass du dieses Tat am Kreuz vollbracht hast und dass wir dadurch wirklich völlig neu wurden. Dass wir eine neue Klasse Mensch sind, eine neue Kreatur. Nicht vergleichbar mit dem Alten, sondern dass wir deine Kinder heißen dürfen. Ich danke dir doch, dass wir darüber Gewissheit haben dürfen, dass du das schenkst durch deinen Heiligen Geist. Und bitte lass uns das immer tiefer bewusst werden, dass wir wirklich aus dieser Gnade leben. Dass uns das verändert und dass wir diese Liebe immer mehr spüren. Dass uns diese Liebe auch verändert, weiter davon zu geben. Dass wir uns wirklich um die Schuld unserer Nächsten kümmern. Dass wir uns um unsere Geschwister kümmern, aber auch um andere wirklich von deiner Gnade zu erzählen und von deiner Liebe weiterzugeben. Amen.